Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Fahrradfahren und zu Fuß gehen. Das geht so gut wie immer. Alles andere hat gerade ein fettes Fragezeichen dahinter. Viele Autofahrer stehen immer öfter im Stau. Viele Bahnfahrer warten sehr lange. Und seit neuestem wissen auch Flugreisende nicht mehr, ob ihr Flieger geht und, falls er geht, ob sie es rechtzeitig durch den Sicherheitscheck bis dorthin schaffen. Was genau ist los? Das hören wir gleich. Die gleiche Frage geht an deutsche Erdbeer- und Spargelbauern, die ihre Ernte teilweise vernichten, statt sie zu verkaufen. Warum? Und um Kriegsgewinnler geht es. Sollen die Mineralölkonzerne stärker besteuert werden? Bevor uns das umtreibt, erzählt uns Claudia Werle, was los ist in Frankfurt an der Börse. Frau Werle, gestern wurde ja gehandelt, obwohl Feiertag war, und da hat der DAX mehr als 1% gewonnen. Wie sieht's heute aus?
Heute ist genau die entgegengesetzte Richtung angesagt. Der DAX minus 1%, der steht jetzt bei 14.508 Punkten. Es ist ein Auf und Ab. Gestern wurden Nachrichten erfreut aufgenommen, dass in Shanghai Lockdown-Beschränkungen aufgehoben werden. Das dürfte der weltweiten Konjunkturentwicklung zugutekommen. Hintergrund der Geschichte ist, dass die chinesische Regierung hier in Sachen Corona einen sehr harten Kurs fährt. Wo überall Pandemie grassiert, werden Menschen in den Lockdown geschickt. Sie müssen zu Hause bleiben, können nicht zur Arbeit gehen. In den Fabriken stehen die Bänder still. In den großen Containerhäfen werden Schiffe nicht abgefertigt. Für viele Unternehmen hierzulande bedeutet das, produzieren just in time wird immer schwieriger, einfach weil viele Vorprodukte aus China nicht geliefert werden können. Aber selbst wenn diese Beschränkungen teilweise wieder zurückgenommen werden, es gibt ja nach wie vor genügend andere Herausforderungen für die Weltwirtschaft, für die es keine einfachen Lösungen gibt.
Und die wichtigste Nachricht heute war, und das verlinkt ja direkt damit, die deutschen Industrieunternehmen, die fahren deutlich weniger Aufträge ein, viel weniger als erwartet. Warum ist das so?
Ja, das ist vor allem bereits zum dritten Mal in Folge passiert. Und das Problem dabei, es ist nicht nur eine Branche davon betroffen, sondern das zieht sich durch viele, viele Bereiche. Ich habe darüber kurz vor der Sendung mit Andreas Scheuerle gesprochen. Er ist Konjunkturexperte bei der DK Bank. Was denn die Gründe für diese schlechten Nachrichten sind, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
Es sind zum einen Lieferkettenprobleme, die beispielsweise in Europa schon stattgefunden haben durch diesen Krieg in der Ukraine. Es sind die Energie- und die Rohstoffpreise, die die Unternehmen und auch die Konsumenten zu spüren bekommen. Und es gibt auch Sonderfaktoren, nämlich die Automobilindustrie. Die hatte im März einen dramatischen Einbruch zu verzeichnen. Jetzt gab es zwar eine Gegenbewegung, aber sie hat eben ihre eigenen Probleme wie Kabelbaumlieferung. Sie hat Absatzprobleme in China und letztlich bei ihr laufen enorm viele Lieferstränge zusammen. Und das heißt, hier kommen dann auch die Lieferkettenprobleme massiv zum Tragen.
Nicht nur aus dem Ausland, auch aus dem Inland kommen weniger Aufträge. Ist das allein mit der hohen Inflation hier bei uns zu erklären?
Also die hohe Inflation ist mit Sicherheit ein großes Problem für die deutsche Konjunktur, denn sie entwertet die Einkommen und gefühlt ist sie noch viel höher als gemessen. Das heißt, die Konsumenten machen ihre Geldbeutel immer weiter zu, weil sie einfach sich arm fühlen. Und das spürt man sicherlich ein Stück weit in der Konsumnachfrage. Nun ist die deutsche Industrie nicht bekannt für ihre große Konsumgüterproduktion. Das heißt, die Industrie ist indirekt nur davon betroffen. Aber es ist ein wichtiges Thema für die Konjunktur.
In anderen europäischen Staaten ist die Lage nicht ganz so kritisch. Die spanische Industrie beispielsweise produziert wieder deutlich mehr. Wie kommt's?
Ja, die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, die wirken sich auf dem europäischen Kontinent sehr unterschiedlich aus. Das hängt beispielsweise an so Faktoren wie der Verfügbarkeit von Flüssiggas. In Spanien gibt es Terminals, wo Flüssiggas importiert werden kann. Gleichzeitig ist Spanien nicht so sehr von den Importen aus Russland abhängig. Lieferkettenprobleme wirken sich sehr, sehr unterschiedlich aus. Deutschland ist das am stärksten betroffene Land in Europa von diesen Lieferkettenproblemen. Also dieses Bündel an Problemen, mit dem wir zu kämpfen haben, dieses Bündel wirkt sich sehr unterschiedlich in Europa aus.
Ist denn für die deutsche Industrie Besserung in Sicht?
Also erstmal steuert die deutsche Industrie auf schwierigere Zeiten entgegen. Sie haben es gesagt, die Auftragseingänge sind zum dritten Mal in Folge gesunken. Das ist jetzt ein Abwärtstrend. Und auch für den Mai signalisieren die Einkaufsmanager-Indizes keine Verbesserung. Die Industrie kann das zwar derzeit noch kompensieren, nämlich indem sie von ihren hohen Auftragsbeständen lebt, aber das wird auch nicht ewig weitergehen.
Also zusammengefasst, auf die deutsche Volkswirtschaft kommen schwierige Zeiten zu.
Auf die deutsche Volkswirtschaft kommen schwierige Zeiten zu, weil sich die Industrie im Moment mit großen Problemen herumschlagen muss und weil die kompensierenden Momente durch die Dienstleistungskonjunktur abebben. Zum einen, weil die Nachholeffekte immer weniger zum Tragen kommen, aber eben auch, weil die Inflation zu einem immer größeren Problem wird.
Das heißt, es ist nicht egal, wo beispielsweise produziert wird, wo die Arbeitsplätze entstehen.
Nein, das hat uns ja seit der Corona-Krise jede Krise eigentlich immer wieder deutlich vor Augen geführt. Die Lieferkettenverflechtung oder die Lieferbeziehungen der Industrie, die sind relativ kritisch und die Industrie ist dabei, hier diese Strukturen zu überdenken. Das ist aber ein Thema, das sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren auswirken wird. Für die Konjunktur ist es im Moment nicht relevant.
Sagt Andreas Scheuerle, Konjunkturexperte bei der DK Bank.
Und damit, Frau Werner, schauen wir auch mal auf die Inlandsaktien. Die Adidas-Aktie, die hat ja in den vergangenen Wochen deutlich Federn gelassen. Das hat jetzt Konsequenzen.
Der Sportartikelhersteller muss seinen Platz im gesamteuropäischen Auswahlindex Stoxx 50 räumen. Ein formaler Akt, sagen vielleicht die einen, aber es gibt durchaus Versicherungen oder große Fondsgesellschaften, die sich bei der Auswahl und bei der Zusammenstellung ihrer Finanzprodukte an solchen Indizes orientieren. Muss sein Unternehmen einen Index verlassen, heißt das, dass dann die entsprechenden Werte auch verkauft werden müssen. Und das wiederum kann sich dann auf die Kursentwicklung auswirken. Adidas-Aktien sind heute mehr als 2% im Minus.
Und es muss noch einer die Liga wechseln. SGL Carbon muss den SDAX verlassen.
Ja, die deutsche Börse überprüft mehrmals im Jahr, ob ein Unternehmen noch die Bedingungen für einen Verbleib im DAX oder in einem anderen Index erfüllt oder nicht. Am Freitagabend nach Börsenschluss war wieder so ein Termin. Die dort beschlossenen Veränderungen werden jetzt zum 20. Juni wirksam. Gut, was konkret SGL Carbon betrifft, eigentlich wird der Kohlefaserspezialist wieder optimistischer. Die Geschäfte laufen momentan gut. Ja, und der Aktienkurs 8,5% im Plus.
Und dann wurden heute noch gleich 2 Kooperationen verkündet. Salzgitter kooperiert mit Rio Tinto beim grünen Stahl und Schaeffler verbündet sich mit einem französischen Wasserstofftechnologiekonzern. Warum machen die das?
Das hat oft ganz praktische Gründe, in neue Bereiche vorzustoßen. Kostet viel Zeit, kostet viel Geld und da ist dann oft die Überlegung, wenn wir uns zusammentun, dann geht das schneller. Gut, es gibt keine Garantie, dass diese Strategie auch wirklich aufgeht, aber es ist zumindest ein Versuch. Wir sehen das momentan in einigen Bereichen.
Lassen Sie uns zum Schluss noch auf den Euro schauen.
Der wird mit einem Dollar 0,68 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von 1,21% auf 1,18%. Und für die Feinunze Gold muss man 1849,26 Dollar bezahlen.
Danke, Claudia Werle, nach Frankfurt an die Börse. Mit dem Auto stehen viele Menschen tagtäglich im Stau. Ich habe es gerade gesagt, am vergangenen Wochenende sind auch viele Europäer gereist und eben gerade viele nicht mit dem Auto. Manche mit der Bahn, mit dem 9-Euro-Ticket, andere wollten fliegen. Aber an den beiden vergangenen Wochenenden, beide lang für Europäer, herrschten teils chaotische Zustände an europäischen Flughäfen. Viele Flüge fielen aus, bei anderen warteten die Passagiere stundenlang auf die Sicherheitskontrolle oder die Koffer. Ist das jetzt ein Vorgeschmack auf den Sommer? Brigitte Scholtes.
Wir haben am Flughafen Amsterdam gerade jetzt auch am letzten Wochenende die Kapitulation des Luftverkehrs erlebt. Da hat KLM als Haupt-Airline des Flughafens angefangen, Flüge zu streichen, Passagiere nicht mehr zu befördern,
sagt Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Flughafenverbands ADV. Auch tausende Passagiere aus Großbritannien strandeten wegen Flugausfällen im Ausland. So schlimm sei es an den deutschen Flughäfen nicht gekommen, zeigt Beisel sich erleichtert.
Wir hatten nur vereinzelte Ausreißer gehabt, wo es zu Wartezeiten gekommen ist von ca. 40 Minuten an den Luftsicherheitskontrollen. Beim Check-in lagen die Zeiten je nach Airline auch unterschiedlich, aber mit einem Rückblick sind wir mit einem blauen Auge übers Wochenende gekommen.
Die letzten Tage aber könnten einen Vorgeschmack geben auf das, was die Passagiere in diesem Sommer erwarten dürfte. Das ärgert die Fluggesellschaften, denn die Menschen sind wieder reiselustig, doch sie müssen eben erst einmal in die Luft gehen können. Das aber klappt noch nicht immer. So sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr schon Anfang Mai.
Ich habe mich schon in den letzten Wochen mehrfach bei unseren Kunden entschuldigen müssen, Und ich befürchte, ich werde es auch diesen Sommer das ein oder andere Mal noch tun müssen.
Der wesentliche Grund für diese Situation ist der Personalmangel bei den Dienstleistern. Wegen der Corona-Krise hatten viele ihren Job verloren oder sich freiwillig anderweitig orientiert. Diese nun zurückzuholen sei schwierig, sagt ADV-Hauptgeschäftsführer Beisel.
Diese Mitarbeiter, die müssen wir jetzt wieder aufbauen, qualifizieren, durch eine schwierige Zuverlässigkeitsüberprüfung durchbringen. Und das dauert. Und damit liegen wir einfach nicht im Plan. Und das sind eben 20% operatives Personal, was uns aktuell fehlt. Und das verursacht die Probleme. Wir brauchen eben eine beschleunigte Prüfung, dass wir Mitarbeiter einstellen können. Eine Sicherheitsüberprüfung kann nicht 8 Wochen dauern. Dann ist nämlich die Ferienzeit, die Sommerferienzeit schon vorbei.
Die Leidtragenden sind neben den Passagieren vor allem die Beschäftigten. Denn diese Unterbesetzung hat Folgen, schildert Daniel Dacke, Gewerkschaftssekretär bei der Verdi-Fachgruppe für die Luftfahrt.
Wir erleben Angstzustände, wir erleben auch das klassische Fatigue, dass Leute tatsächlich übermüdet, überfordert sind, hinschmeißen und teilweise auch durch das Verhalten der Passagiere, die sehr, sehr unfreundlich sind, die teilweise einfach auch das Fliegen verlernt haben in der Corona-Krisenzeit. Die Beschäftigten sind wirklich nahezu am Ende mit dem, was sie noch leisten können und sie haben die Überlastungsgrenze schon massiv gerissen.
Die aktuelle Lage sei aber auch das Ergebnis des heftigen Preiskampfs in der Luftfahrtbranche, meint der Gewerkschaftssekretär. Das werde nach unten an die Beschäftigten weitergegeben.
Mein Appell kann ja nur sein, dass sich jede und jeder Passagier auch mal an die eigene Nase fassen muss und sich mal überlegen muss, wie es denn sein kann, dass, wenn im Durchschnitt 20 Beschäftigte daran beteiligt sind, dass mein Flug vernünftig abgefertigt wird, mein Flugticket vielleicht nur 20, 25 oder 30 Euro gekostet haben kann. Das ist einfach die Quadratur des Kreises, was nicht dauerhaft funktionieren kann.
Auch das eine Replik auf die Flugausfälle und die vielen Verspätungen an den vergangenen beiden Wochenenden. Wer Heizöl bestellt oder wer tankt, muss noch immer viel mehr ausgeben als vor einem halben Jahr. Daran ändert auch eine gesenkte Steuer auf Benzin und Diesel nichts. Manche haben den Verdacht, dass die Tankstellen und Mineralölkonzerne die Preise künstlich hochhalten. Aber selbst wenn der Verdacht unbegründet ist, wir wissen es nicht, sprudeln bei den Mineralölkonzernen die Gewinne, weil der Ukraine-Krieg die Ölpreise in die Höhe treibt. Sollte man diese Gewinne zusätzlich besteuern? In der Koalition gibt es viele, die dafür sind. Die FDP allerdings ist vehement dagegen. Jörg Münchenberg berichtet.
Nach dem Entlastungspaket ist vor dem Entlastungspaket. Angesichts exorbitant gestiegener Lebenshaltungskosten wird die Debatte in der Ampelkoalition zunehmend schärfer geführt, ob und wie die Bürger weiter durch staatliche Maßnahmen unterstützt werden können. Vor allem SPD und Grüne haben dabei die explodierenden Gewinne der Ölkonzerne im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ins Visier genommen. Krisen- und Kriegsgewinnler müssten stärker zur Finanzierung des Gemeinwohls herangezogen werden, hatte erst am Wochenende SPD-Chef Lars Klingbeil betont. In die gleiche Kerbe schlug jetzt auch die Grünen-Politikerin Renate Künast im ARD-Morgenmagazin.
Es ist auch richtig, dass wir sowas wie eine Übergewinnsteuer diskutieren im Augenblick, weil diese Riesenmitnahmeeffekte, ja, die kann man ja nicht einfach gehen lassen. Wir können nicht helfen den Konzernen, aber gleichzeitig dabei tatenlos zusehen. Aber
so hat allein der Ölriese Saudi Aramco in den ersten 3 Monaten des Jahres seinen Gewinn um sage und schreibe 82% steigern können auf knapp 40 Milliarden Dollar. Ähnliche Zuwächse melden auch die anderen großen Ölmultis. Andere Länder haben deshalb schon reagiert. Griechenland etwa will 90% der sogenannten Übergewinne der Energiekonzerne abschöpfen. Italien wiederum hat eine Übergewinnsteuer von 25% beschlossen. Die Firmen prüfen jedoch bereits eine Klage. Dennoch müsse auch die Bundesregierung aktiv werden, heißt es nicht zuletzt bei den Sozialdemokraten. Das SPD-geführte Bremen hat deshalb bereits eine Bundesratsinitiative angekündigt. Widerstand kommt jedoch vor allem aus der FDP. Die Liberalen lehnen eine Sondersteuer für bestimmte Konzerne klar ab. Lukas Köhler, FDP-Fraktionsvize, heute Morgen im Deutschlandfunk.
In der aktuellen, jetzigen Situation Übergewinne einzustreichen bei Ölkonzernen, bei Solarfirmen, bei erneuerbaren Anbietern, das würde mir meiner Meinung nach und unserer Meinung nach einen zu deutlichen Eingriff in den Markt geben.
Eine Übergewinnsteuer wäre eine Aufforderung an Unternehmen wie BioNTech, die derzeit heute Gewinne machten, unser Land zu verlassen, hatte zudem FDP-Fraktionschef Christian Dürr in der Bild-Zeitung betont. Dazu kommt, dass die Liberalen Steuererhöhungen derzeit grundsätzlich ablehnen. Zusätzlich befeuert wird die Debatte durch die erst in der letzten Woche in Kraft getretene vorübergehende Absenkung der Energiesteuer zur Entlastung der Autofahrer. Weiterhin steht der Vorwurf im Raum, dass die Konzerne die gesunkene Energiesteuer nicht vollständig weiterreichen. Allerdings sind sie dazu auch nicht verpflichtet. Dennoch machte sich jetzt auch die Grünen-Politikerin Künast für eine Streichung dieser Entlastungsmaßnahme stark.
Wir haben am Anfang gesagt, das wird keine Steuerungswirkung haben, sondern am Ende ein Mitnahmeeffekt. Und deshalb finde ich, dass es richtig ist, dass man darüber diskutiert, ihn zu beenden.
Eine Forderung, die die Liberalen, die sich vehement für den Tankrabatt eingesetzt hatten, zurückweisen. Solange das Kartellamt keine Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht nachweisen könnte, solange sei den Konzernen nichts vorzuwerfen, heißt es. Und im Übrigen sei der Tankrabatt erfolgreich, betonte etwa Köhler im Deutschlandfunk. Der Preis für den Liter Diesel und Benzin sei vielfach unter die Marke von 2 Euro gesunken. Absehbar ist, die Debatte in der Ampelregierung auch über eine Übergewinnsteuer wird weitergehen, zumal es noch vor der Sommerpause weitere Entlastungen für die Bürger geben soll, so die Ankündigung bei der SPD. Finanzierung offen.
Soweit Jörg Münchenberg. Normalerweise essen die Deutschen um diese Jahreszeit viele Erdbeeren und viel Spargel. Dieses Jahr aber scheint ihnen der Appetit vergangen zu sein. Jedenfalls bleibt viel Spargel im Laden liegen und Erdbeerfelder werden wieder umgepflügt. Deutsche Bauern vernichten lieber einen Teil ihrer Ernte, statt sie zu verkaufen. Wie kann das sein? Ich habe vor der Sendung geredet mit Fred Eickhorst, dem Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer. Er sagt, Erdbeer- und Spargelbauern, die bislang an Supermärkte verkauft haben, haben dieses Jahr noch nichts verdient.
Die haben sogar Geld verbrannt. Das ist noch schlimmer. Die haben unter Produktionskosten verkauft. Wenn dieses Spiel über Wochen geht, geht das natürlich nicht, weil wir müssen irgendwann auch mal Geld verdienen. Und das haben wir aktuell in der Belieferung an den Lebensmitteleinzelhandel nicht. Jetzt kommt das große Aber. Pfingsten ist das umsatzstärkste Wochenende, was wir haben im Spargel- und Erdbeerbereich. Und Nachfrage bei Spargel und Erdbeeren ist gestiegen. Die Menge, die zur Verfügung stand, ist gesunken, weil es kalt war. Und deshalb ist Preis nach oben gegangen.
Also am Pfingstwochenende sind die Preise ein bisschen nach oben gegangen. Die ganze Zeit waren sie aber so niedrig, sowohl bei Erdbeeren als auch Spargel, wie schon lange nicht mehr. Warum sind die Preise so niedrig? Das widerspricht ja dem allgemeinen Trend.
Genau. Wir sind am Anfang auch auf diesen Zug aufgesprungen, haben gesagt, Spargel muss dieses Jahr teurer werden, weil die Kosten nach oben gegangen sind, Löhne nach oben gegangen sind, Energiekosten, Dünger etc. etc. Das war in meinen Augen aus der jetzigen Beurteilung falsch. Es hat sich auf die Festplatte des Verbrauchers festgebrannt, Spargel ist teuer dieses Jahr. Ist er aber nicht, er war nur ganz kurz die erste Woche teurer. Danach sind wir sogar unter 5 Jahresmittel gegangen, Spargel und Erdbeeren sind dieses Jahr günstiger gewesen wie im Schnitt der anderen Jahre. Das belegen auch die Zahlen und Statistiken.
Das heißt, die Deutschen halten ihr Geld zusammen, haben das Gefühl, sie können sich das vielleicht nicht mehr leisten oder wollen an der Stelle sparen. Bedeutet das, dass sie gar nichts mehr davon kaufen oder kaufen sie das von Anbietern aus Peru oder Spanien?
Das ist das nächste Problem, was wir haben, der Lebensmitteleinzelhandel. Ich sag mal, habe ja schon den Spruch gesagt, wir werden gerade ausgetauscht. Wir können zu den Produktionskosten, die wir hier in Deutschland haben, können wir eigentlich stolz drauf sein. Wir produzieren die besten Lebensmittel der Welt. Es werden mir selbst NGOs nicht widersprechen. Aber die Kehrseite der Medaille ist, wir haben hohe Produktionskosten und können den Konkurrenzdruck aus dem Ausland nicht mehr standhalten. Die wesentlich schlechtere Produktionsbedingungen haben.
Das heißt, die Deutschen kaufen den Spargel, aber dann kaufen sie eher welchen aus dem Ausland.
Genau, das haben wir sonst in den anderen Jahren zu Beginn der Saison auch schon immer mal gehabt, bei Erdbeeren wie bei Spargel. Aber dass wir das so massiv während der gesamten Spargelsaison, also selbst dieses Jahr, diese Woche habe ich noch keinen gesehen, aber selbst das aktuelle Edeka-Prospekt der letzten Woche hat spanischen Grünspargel beworben und wochenlang, also spanischen Grünspargel beworben, unter 4 Euro das Kilo.
Aber die Einzelhändler sagen ja fast alle, dass sie auf Regionalität setzen. Und die Kunden sagen das auch. Stimmt das
nicht?
Ganz
genau. Das ist auch so. Wir haben einen Kunden, der regional und saisonal einkaufen will. Das besagen auch alle Umfragen. Das sind aber leider Lippenbekenntnisse, genau wie der Handel natürlich diese Karte spielt und in seiner Werbung den Kunden auch versucht zu täuschen. Die Kaufentscheidung wird dann über den Preis entschieden. Wir sprechen natürlich immer von der großen Masse. Es gibt natürlich Ausnahmen von Leuten, die das ganz anders machen, sich bewusst ernähren und die dann auch bereit sind, das eine oder andere mehr zu bezahlen.
Und dieses Jahr ist es aber dann tatsächlich so, dass viele Spargelbauern einen Teil ihrer Ernte überhaupt gar nicht mehr ausgraben und Erdbeerbauern die Ernte einfahren, aber nicht verkaufen.
Ganz genau. Das ist eine Besonderheit, die ist aber in anderen Jahren auch schon das eine oder andere Mal vorgekommen. So dramatisch, wie wir das dieses Jahr gehabt haben, im Spargel- und Erdbeerbereich haben wir das noch nie gehabt.
Was machen die Bauern nächstes Jahr? Geben sie auf?
Es werden der eine oder andere, aber das ist jetzt noch keine flächendeckende Situation, werden sicherlich aus der Produktion aussteigen. Es werden sicherlich die Flächen insgesamt reduziert werden, bei Spargel wie bei Erdbeeren. Bei Spargel ist es seit 3 Jahren schon der Fall, dass die Flächen sich reduzieren. Bei Erdbeeren schon seit 5 Jahren. Dieser Trend wird sich nochmal verstärken und fortsetzen. Wir versuchen über Aktionen den Verbraucher umzukehren. Wir versuchen mit der Politik ins Gespräch kommen. Da gibt es mehrere Hebel, wo Politik uns unterstützen könnte. Zum Beispiel, man könnte öffentlich finanzierte Werbung für heimisch erzeugte gärtnerische und landwirtschaftliche Produkte auf den Weg bringen. Man könnte Verarbeitungsprodukten eine Kennzeichnung bieten, damit der Verbraucher die Chance hat, dass er erkennen kann, wo die Produkte herkommen. Ich glaube, es würde weniger Erdbeerkonfitüre verkauft werden in Deutschland, wenn jeder wüsste, dass die Erdbeeren, die dort drin verarbeitet werden, aus China kommen.
Fred Eickhorst, er vertritt in Deutschland die Spargel- und Beerenanbauer, die in diesem Jahr einen Teil der Ernte erst gar nicht ernten oder sogar vernichten, weil sie nichts mehr daran verdienen. Danke.
Jo, gerne geschehen.
Und jetzt fehlt uns noch die Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Rundschau begrüßt eine Übergewinnsteuer. Sie wurde in den Herzländern des Kapitalismus bereits im Ersten und Zweiten Weltkrieg erfolgreich praktiziert. In den USA und Großbritannien wurden zeitweise bis zu 95% der durch den Krieg entstandenen Zusatzgewinne weggesteuert. Das von FDP-Finanzminister Lindner ins Feld geführte Gegenargument, man dürfe etwa den Energiekonzernen keine Investitionsanreize nehmen, zieht nicht. Die Unternehmen wissen ganz genau, dass sie ohne eine Umstellung auf erneuerbare Energien bald weg vom Fenster sind. Auch das Argument, die Steuer sei schwer umzusetzen, weil die Abgrenzung zwischen normalen und Kriegsgewinnen schwierig sei, ist eine Schutzbehauptung. Hier hilft ein Blick nach Italien, wo die Steuer pragmatisch ausgestaltet ist und an den zusätzlichen Umsätzen anknüpft. Lindner muss jetzt handeln, will er nicht als Schutzpatron von Kriegs- und Krisengewinnern dastehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hingegen findet eine Übergewinnsteuer problematisch. Höhere Steuern wären für Unternehmen Gift, erst recht solche, die mit marktwirtschaftlichen Prinzipien brechen. Zu diesen gehört es, Gewinne gleich zu behandeln und nicht nach Branchen zu diskriminieren. Das öffnet der Willkür die Tür. Es sollte nicht im Belieben der Politik stehen, festzulegen, wann Gewinn verdient ist und wann er abgeschöpft werden muss. Was ist mit Unternehmen, die vom Solarboom profitieren? Die FDP hat mehr als ein gutes Argument auf ihrer Seite, um eine Übergewinnsteuer abzuwehren. Für die Tageszeitung könnte die Übergewinnsteuer unbürokratisch gestaltet werden. Wenn es eine auffällige Gewinndifferenz zwischen Vor- und Nachkriegszeit gibt und die mit dem Krieg verbunden ist, greift die Übergewinnsteuer. Das Problem ist nicht, dass diese Steuer so aufwendig wäre, eher, dass sich die Gewinne der globalen Mineralölkonzerne in Deutschland nur zum kleineren Teil abschöpfen lassen. Aber besser eine Übergewinnsteuer, die wenigstens etwas bringt, als ein überforderter Staat, der tatenlos duldet, dass Geringverdiener unter der Inflation leiden und Konzernprofite explodieren. Die Südwestpresse aus Ulm kommentiert den Ruf nach weiteren Entlastungspaketen. Auf Forderungen, die Schuldenbremse im Grundgesetz zu ändern, lässt sich Lindner aber klugerweise nicht ein. Es ist ja auch keine Lösung, den Notfall zum Dauerzustand zu erklären. Die Regierung muss sich ehrlich machen und neue Einnahmequellen erschließen. Sehr viel anderes als Steuererhöhungen ist kaum möglich. Und da Lindner die ausschließt, wird es schwierig. Selten war so unwägbar wie derzeit, was uns die nächsten Monate noch bescheren.
Und mit dieser Wirtschaftspresseschau beschließen wir die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen wird jetzt gegen Bahnmitarbeiter ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Claudia Hennen hält sie gleich auf dem Laufenden bei Deutschland heute. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.